Sofa Talk, der Podcast des Sofa Magazins. Von und mit Studierenden der Fachhochschule Burgenland.
In der heutigen Folge geht es um gute Geschichten oder auch Storytelling, wie es so schön heißt. Wir sind im Gespräch mit Silvia Ettelhuber, einer echten Expertin, die uns erzählt, wie wichtig gute Geschichten sein können, beruflich wie auch privat und vor allem auch im Studium. Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Freunde des Sofa-Magazins, liebe Studentinnen und Studenten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum inzwischen und liebe hierher verirrte und Zufallsgäste, mein Name ist Max Neumeier und ich freue mich, dass ich diesen Podcast moderieren darf zu einem Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, und zwar das Thema Storytelling. Viele werden jetzt vielleicht meinen, Storytelling, was geht mich das an? Ich bin ja kein Autor oder Dramaturg, aber ich sage euch, ihr solltet eure Meinung noch einmal überdenken und euch diesen Podcast bis zu Ende anhören. Denn eines weiß ich inzwischen, wir sind alle viel mehr Geschichtenerzähler und Erzählerinnen, als wir glauben, oder Geschichteldrucker, wie man bei uns in Österreich so schön sagt. Ich freue mich auch, besonders eine echte Storytelling-Expertin bei mir am anderen Ende der Leitung begrüßen zu dürfen. Wir nehmen diesen Podcast Corona-bedingt über eine Online-Verbindung über Zoom auf. Ich begrüße Professorin, Magistra-Doktorin Silvia Ettelhuber, ihres Zeichens Vizerektorin für Forschung und Innovation an der Fachhochschule Burgenland sowie Leiterin des Departments Wirtschaft und des Studiengangs Human Resource Management und Arbeitsrecht. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön, schön da zu sein.
Liebe Frau Ettelhuber, Sie beschäftigen sich ja schon seit einigen Jahren intensiv mit dem Storytelling, leiten ja auch Lehrveranstaltungen zu diesem Thema. Ich hatte übrigens selbst schon das Vergnügen. Und Sie, haben, und Sie haben ein Buch herausgegeben mit dem Titel Storytelling in der Organisationskommunikation. Bevor wir ins Detail gehen, möchte ich eine ganz grundlegende Frage stellen. Was ist Storytelling überhaupt? Was ist es für Sie?
Na, Storytelling, so Wissenschaftler, die so an Fachhochschulen arbeiten, Wissenschaftlerinnen, packen ja gern das Seziermesser aus, wenn es um Begriffe geht. Und Storytelling ist einfach die Kunst, für seine Zwecke Geschichten zu verwenden, also um zu überzeugen, zu unterhalten, Dinge in eine andere Richtung zu lernen, Dinge merkbar zu machen und sich dafür Geschichten zu bedienen. Wichtig erfasst, dass das Begriff von Storytelling ist das Begriff der Stories, und eine Geschichte oder Story ist es dann, wenn man Ereignisse bewusst gereiht erzählt und auch versucht, diese Ereignisse so zu erzählen, dass sich eine Änderung ergibt. Also bewusste Reihung von Ereignissen, das sind Stories.
Und woher kommt es, dass Menschen so auf diese Geschichten fokussiert sind? Man hört immer wieder den Begriff Lagerfeuer. Macht das Sinn, diese Lagerfeuergeschichte, diesen Mythos zu verwenden?
Ja, Lagerfeuer ist keine schlechte Spur, wobei es gibt eine Erklärung dazu, warum Stories bei uns so im Kopf verfangen, dass es nämlich unserer menschlichen Natur so gut entspricht, nämlich auch noch der Natur des Höhlenmenschen. Dort haben wir auch gelebt, wie es der Struktur einer Geschichte entspricht. Wir sind in der Höhle gesessen, dann hat es im Bauch zum Grummeln begonnen. Wir haben Hunger verspürt, das heißt ein erstes Ereignis, Grummeln im Bauch. Und wir spürten den Ruf, dass wir dieses Grummeln befriedigen müssten, und sind hinausgezogen und haben dann eben gejagt, ein Mammut erlegt, großes weiteres Ereignis und damit sozusagen den Hunger gestillt. Und diese Art zu leben, dass wir ständig durch irgendwelche Dinge, die uns eigentlich unsere Bequemlichkeit, uns das Geschehen stören, also Ereignis, Krise sind wir immer dazu angestoßen, etwas zu ändern, etwas zu unternehmen, um einen anderen Zustand zu erreichen. Und Geschichten bilden nichts anderes ab als das. Und daher sagt man, ist uns das quasi gehirnphysiologisch so gelegen, dass wir in Geschichten uns Dinge merken.
Aha, das heißt, wenn wir auch etwas immer wieder verspüren, wenn sich etwas wiederholt, so wie der Hunger, dann wiederholt sich auch die Geschichte, nicht? Also wenn ich jetzt großen Hunger verspüre, dann gehe ich in die Küche und hole mir einen Teller, einen Story-Teller voll mit gutem Essen. Verstehe.
Ja, genau. So ungefähr funktioniert es. Wobei es natürlich, wenn es dann habitualisiert ist, also jeden Tag passiert, dann ist das Ereignis weg. Weil ein Ereignis ist ja nur dann, wenn es was ganz Besonderes ist. Aber es passt natürlich, der Storyteller muss voll sein, dann ist auch das Grummeln weg.
Aha. Ja. Um zu Ihrem Buch zurückzukommen, das übrigens im Springer Verlag erschienen ist, was hat das Storytelling dann in der Organisationskommunikation zu suchen?
Ja, ganz viel. Also wenn Sie allein durch einen Büroräume streichen, in Tagen wie diesen sind die ja eher leer, aber in Vor-Corona-Zeiten, dann werden Sie nichts anderes als Geschichten finden. Also in den Kaffeeküchen werden ganz, ganz viele Geschichten erzählt. Ah, hast du gesehen, die eine Blonde gestern und wie die da gestanden ist beim Chef? Er weiß nicht, ja, da scheint sich was anzubahnen und gestern habe ich sie dann schon da gesehen. Also Geschichten in der Organisationskommunikation, das sind ja quasi wie die DNA jeder Organisation. Jede Kommunikation besteht aus Geschichten, aus Gründungsgeschichten, warum es diese gibt, aus Geschichten, was die Unternehmensführung macht, aus Geschichten, was die Mitarbeiter machen. Und daher ist es ganz wichtig, in der Organisationskommunikation ein Gefühl dafür zu haben, was Geschichten ausmacht und diese aber auch notfalls verwenden zu können, um eben auch Change Management zum Beispiel zu betreiben und Bilder zu zeichnen, Geschichten zu erzählen, wie zum Beispiel ein veränderter Zustand eines Unternehmens sein könnte nach der Einführung einer bestimmten Software oder nach der Übersiedlung in einen anderen Standort. Also die DNA eines Unternehmens beherrschen zu können, dafür muss man eigentlich Storyteller sein.
Wir haben dort, wo ich zuletzt gearbeitet habe, ist immer der Begriff der Flurfunk herumgegangen. Also wenn irgendetwas, eine neue Geschichte durch die Firma gewandelt ist, von einem Mitarbeiter zur nächsten Mitarbeiterin, war das immer der Flurfunk. Also das ist ja auch dann quasi Storytelling vom Feinsten, oder?
Ja, und das ist, da sind wir ja quasi bei den alten Troubadouren und Minnesängern, beim Flurfunk, ja, da haben wir keine Medien unbedingt, außer das gesprochene Wort. Und da wird halt das am meisten weiter verbreitet, was als Geschichte am spannendsten ist. Und deshalb sind eben gute Storyteller auch als Mitarbeiter mitunter auch gefährlich, wenn sie dem Unternehmen nichts Gutes wollen und gute Geschichten erfinden. Gut heißt halt meistens große Ereignisse, große Überraschungen, die man ja dann und über prominente Persönlichkeiten etc., wenn die das gut können, da kann man durchaus auch ein Problem bekommen, aber im Positiven auch sehr viel Gutes bewirken für ein Unternehmen.
Mhm. Ich habe ja zu Beginn erwähnt, dass Storytelling ja nicht nur für Autoren oder Dramaturgen interessant ist, wie viele vielleicht meinen, sondern für jeden von uns, eben die Geschichten, die man sich erzählt am Gang oder früher bei der Passena. Wo findet man Storytelling heutzutage sonst noch? Vielleicht Stichwort Social Media oder?
Ja, Social Media ist auch quasi der Kanal, der Storytelling wieder so ins Bewusstsein gerückt hat. Die Kenntnisse über Storytelling gehen ja zurück auf das 5. Jahrhundert vor Christus. Aristoteles war hier einer der Gründer oder der die Poetik verfasst hat. Und die Erkenntnisse sind teilweise bis heute noch gültig, was denn eine gute Story ausmacht. Ja, also es kommt im Unternehmenskontext quasi überall vor. Also Führungskräftekommunikation habe ich schon angesprochen. Eine Unternehmensführerin, die einfach eine schöne Geschichte erzählen kann zur Weihnachtsfeier, die wird mehr Sympathie haben, die wird das Unternehmen besser zusammenhalten als jemand, der das nicht kann. Es kommt natürlich, und in dem Kontext haben wir uns kennengelernt, auch in der Marketingkommunikation vor, wo ich auch viel lehre in diesem Bereich und auch in Social Media, wo eben Markenprodukte, aber auch Institutionen, auch Non-Profit-Organisationen die Schichten nutzen, um einfach ihren Interessenten, Interessentinnenkreis darüber zu informieren, was sie machen, was ihre Produkte können, was ihre Dienstleistung kann. Also wenn wir Webseiten anschauen, das mache ich mit meinen Studierenden viel, dann analysieren wir, wie Storytelling dort verwendet wird. Ganz viel unbewusst, also ich würde sagen, 90% kommt auch in der professionellen Marketing-Kommunikation-Story noch unbewusst vor oder so halbbewusst. Und natürlich eben Change-Kommunikation, Managerinnen, Manager, die mit Stories arbeiten können, im Wissensmanagement, man merkt sich viel besser, wenn einem ein Freund erzählt, wie er gescheitert ist mit irgendeinem Projekt, an was er da genau gescheitert ist, wenn er da eine Geschichte erzählen kann, als wenn er mir jetzt eine Punktation überreicht, was seine Erfahrungen mit seiner Firmeneröffnung in Israel waren. Ja. Also eigentlich überall im Unternehmen, sehr viel im Management und sehr viel natürlich in den Kommunikationsberufen wie Marketing und PR.
Ich habe ja letztens in einem Buch gelesen, dass man sogar Produkte, die eine Geschichte haben oder die man mit einer Geschichte verknüpft, auch wenn sie vielleicht sogar qualitativ gar nicht so hochwertig sind, um einen höheren Preis verkaufen kann als Produkte, die keine Geschichte erzählen. Ist da was dran?
Ja, ganz bestimmt. Also da hat Facebook vor 8 Jahren schon eine Untersuchung gemacht, wo sie geschaut haben, ob die Inskription, also das Einschreiben auf einen Newsletter, sich das Anmelden auf einen Newsletter erhöht wird, wenn man das durch eine Geschichte erzählt oder wenn man einfach nur einen Call to Action macht. Und da hat sich gezeigt, dass einfach jetzt dass das viel mehr gewirkt hat, dass ich näher an ein Unternehmen herankomme, wenn ich Geschichten erzähle. Also dass auch die Bereitschaft, wenn ich zum Beispiel bei nachhaltigen Produkten wirklich erzähle, was ich jetzt mache, um die Produktion nachhaltig zu gestalten, da ist natürlich die Bereitschaft wesentlich höher, als wenn ich nur ein Öko-Label auf mein Produkt platziere und sage, bitte kauft das um 10% teurer.
Und welche Methoden würden Sie dann empfehlen, um eine gute Geschichte, eine Story zu erzählen?
Naja, das Wichtigste ist ja mal, wie bei jeder professionellen Kommunikation, also wir reden jetzt über Marketingkommunikation oder PR, was ich denn sagen möchte. Also wenn ich zum Beispiel sagen möchte, ich bin ein Unternehmen, wo es den Mitarbeitern wirklich gut geht, also nehmen wir an, es geht um Personalmarketing, ich möchte gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, dann reicht es nicht zu sagen, bei mir geht es Ihnen gut, wir sind teamorientiert und international und verantwortungsvoll und haben 27 Labels, sondern da muss ich mir überlegen, an welchem Ereignis sieht man das denn? So ein Ereignis könnte sein, jetzt in Zeiten von Corona, dass wir, nehmen wir an, 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wären eigentlich zu kündigen gewesen. Wir haben uns aber geeinigt darauf als Team, dass wir reduzieren, quasi jeder seine Arbeitszeit reduziert und damit niemand gekündigt werden muss. Das wäre schon eine klassische Geschichte, ein Ereignis. Corona ist passiert. Mitarbeiter stehen zur Kündigung an. Dann eine Action, also dass wir den Zustand verändern, quasi dieser Zustand der Verzweiflung eigentlich. Und dann eben die Lösung mit diesen, wir treten zurück, reduzieren unsere Stunden und dafür muss keiner gekündigt werden. Und das ist natürlich eine ganz andere Kraft, als zu sagen, wir sind teamorientiert. Mhm. Das ist auf einer ganz anderen Ebene.
Und was sagen Sie dann zu Ihren Studentinnen und Studenten? Wo und in welchen Bereichen können Sie dieses Werkzeug dann verwenden? Wo können Sie zurückgreifen drauf? Vielleicht bei Bewerbungsschreiben oder im wissenschaftlichen Bereich eher weniger vielleicht sogar?
Ja, eigentlich, also meine Studierenden sind ja eben wie auch Sie viel im Medien- und Marketingbereich oder im Personalmanagementbereich. Das heißt, für die ist es ganz klar, es geht hier um Unternehmensgeschichten, es geht hier um alles, was Produkterwerbung, Produktmarketing, Produkt-PR betrifft, wo die das gut einsetzen können. Ich sage Ihnen aber auch immer, lauft jetzt bitte nicht in euer Unternehmen nach der Lehrveranstaltung zurück und sagt, jetzt zerreißen wir alles, wir machen jetzt alles neu, die Texte, die wir geschrieben haben fürs Web, ist unerträglich. Ich sage auch immer ein bisschen, es ist eine Geheimwissenschaft, weil das bedeutet ja auch sehr, dass man mutig sein muss. Also diese Geschichte, die ich jetzt skizziert habe, mit dem wir sind alle zurückgetreten von unseren 40-Stunden-Jobs und mit niemand kündigen muss, das hat ja oft auch rechtliche Implikationen, dass das nicht jeder kommuniziert haben will und. Und ich sage Ihnen, behalten Sie es für alles, was Sie wollen. Ja? Also Vorträge, für Bewerbungsgespräche, wie Sie auch angesprochen haben, für Gespräche am Gang. Sie wissen, wie man eine gute Story macht und nutzen Sie dieses Wissen weise, aber laufen Sie nicht quasi ins offene Messer, denn Stories zu erzählen ist auch wirklich eine Geschichte für mutige Leute, weil wir brauchen dazu ja immer ein bisschen einen Konflikt. Und wenn Sie da jetzt als PR-Assistentin reinlaufen und sagen, nee, ich habe jetzt gerade eine Lehrveranstaltung bei der Ethel Huber gemacht an der FH Burgenland und lieber Herr Chef, wann haben Sie denn das letzte Mal geweint? Da wird der wahrscheinlich blass werden und dann wird er seiner Assistenten oder Assistentin sagen, was haben wir denn da für eine eingestellt? Ne? Was stellt die für freche Fragen? Aber tatsächlich wären das die Fragen, die uns wirklich umtreiben. Wann gab es große Emotionen? Wann gab es große Veränderungen? Wann gab es große Verzweiflung? Wann gab es große Freude? Und in Wahrheit ist es das, was uns alle umtreibt, aber das ist uns nicht so gern bewusst. Wir wollen uns mehr einreden, dass unsere Statistiken und Grafiken spannender sind.
Es ist ja interessant, nicht? Das menschliche Gehirn ist ja komplett auf Emotionen ausgerichtet und jede emotionale Geschichte merkt man sich ja auch viel besser. Das fällt mir selbst ja auch. Ich glaube aber auch, dass das Storytelling im privaten Umfeld sehr wichtig ist. Ich glaube sogar, dass man mit guten Geschichten Beziehungen retten oder am Laufen halten kann. Und ich meine jetzt nicht, dass ich jetzt nach Hause komme und meine Frau anlüge, was ich gestern gemacht habe, sondern wenn man mit dem Partner zu Hause sitzt und am Abend erzählt, was man am Tag gemacht hat. Und wenn man das gut erzählt, ist eine Beziehung schon einmal sehr gesund. Wo benutzen Sie Storytelling im Alltag?
Ja, es ist tatsächlich, dass in der Psychotherapie auch Storytelling als Methode verwendet wird, vielleicht ein bisschen anders als bei uns im Marketing, wie Sie sagen, nicht so strategisch möglicherweise in der Beziehung. Ich verwende es viel zu wenig, um ganz ehrlich zu sein, weil ich oft sehr gehetzt bin und sehr viel zu tun habe und Storytelling braucht wirklich Zeit. Also genauso wie Sie sagen, ja, ich erzähle meiner Partnerin eine Geschichte gut, da muss ich mir fast vorher ein bisschen was überlegen. Also man lernt das natürlich auch, Storytelling, je mehr man es verwendet. Aber Storytelling ist richtig Arbeit. Also so wie ich das skizziert habe mit dieser Unternehmensgeschichte, dass wir nicht alle kündigen mussten, da muss ich mir überlegen, was war denn überhaupt das Ereignis? Was war denn eigentlich wirklich das Problem? Ich kann nicht irgendwie nur drauf losplaudern. Und dass ich das jetzt im privaten Bereich nicht unbedingt einhalte oder machen muss, ist eines. Aber selbst im Job, ja, wenn ich mir jetzt eine Rede vorbereite, dann ist das ist dann einfach ein paar Minuten oder Viertelstunden länger Zeit, die ich mir nehmen muss, wenn ich Storytelling mache. Und daher würde ich sagen, wo wende ich es an? Natürlich bei Vorträgen, natürlich auch hin und auf bei Reden, aber würde sagen, nur bei den Dingen, die ich mir lange vorbereiten kann, also wo ich schon ein paar Wochen vorher weiß, was ich tun muss, aber bei den alltäglichen Dingen gibt es so viele Potenziale, wo man auch Storytelling machen könnte und spannende Geschichten erzählen und da bleibt ganz, ganz viel Potenzial liegen.
Und was Aristoteles gesagt hat, das ist ja schon jetzt lang her, ich würde jetzt mal sagen über 2000, 3000 Jahre, was er gesagt hat, ist, jede Geschichte braucht ja einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Das gilt ja heute immer noch.
Ja, wobei, wenn wir uns diese klassischen Geschichten jetzt anschauen, oft auf Social Media, da ist es ganz oft, dass es einen Anfang, eine Mitte, ein Ende gibt und dann gleich noch im nächsten Absatz schon wieder oder im nächsten Bild schon wieder ein Anfang, Mitte, Ende. Also was sich verändert hat, ist einfach die Schnelligkeit. Also während man bei Aristoteles noch eine große Geschichte erzählte, wie eine Königstochter umworben wurde oder ein Gott aus dem Olymp herunterstieg, um um eine unschuldige Maid zu verführen, ist es heute extrem komprimiert. Also wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie auf Instagram von Katzenvideo zu Katzenvideo wischen, dann würde ich sagen, ja, das sind 10 Sekunden Stories, nächste Story, weiterwischen, nächste Story, weiterwischen, nächste Story. Also das hat sich extrem geändert, dass dieses Anfang, Mitte und Ende so ganz viele Anfänge und Mitten und Enden aufeinander folgen.
Nicht umsonst heißt das aber bei Instagram und inzwischen auch bei Facebook schon Story, wenn man oben eine kleine Geschichte erzählen will mit Bildern. Sehr interessant. Dann noch eine kleine abschließende Frage, die mich persönlich interessiert. Und hätten Sie vielleicht eine kleine Storytelling-Anekdote für uns, wo Storytelling Sie vielleicht weitergebracht hat oder eine witzige Geschichte, wie Sie Storytelling erlebt haben in der Vergangenheit?
Ich habe schon, bevor ich begonnen habe, mich mit Storytelling wirklich auch wissenschaftlich zu beschäftigen, also wir schauen uns ja auch immer an, wie wirken Stories, machen sie mehr Interesse und merkt man sich mehr, wenn man Stories erzählt. Also bevor ich angefangen habe, das wissenschaftlich zu betrachten, hatte ich schon so ein bisschen ein Gefühl, dass da ein Nugget liegen könnte, also ein Mehrwert an Stories. Und ich war längere Zeit immer eingeladen als Expertin, warum denn die Europäische Union den Bürgerinnen und Bürgern der EU so fern stünde. Also ich habe auch in der politischen Kommunikation für das Europaparlament gearbeitet und mir ist das dann schon so auf den Geist gegangen bei diesen ganzen Podiumsdiskussionen, hat man immer gesagt, ja, die Schülerinnen und Schüler müssten schon lernen, wie viele Sitze das Europäische Parlament hat und wie das funktioniert und wie Demokratie in Europa funktioniert und wie viele Mitgliedstaaten es gibt und, und. Und ich habe dann gesagt, Moment einmal, meine Damen und Herren, wissen Sie, jeder Uhrmacher, sogar mein Reparateur des Geschirrspülers, möchte, dass die Leute mehr wissen über sein Gewerke, über das, was er tut. Jetzt kann man sagen, ja, zur Sicherung der Demokratie, es ist schon etwas anderes, über den Geschirrspüler Bescheid zu wissen, als über die Europäische Union. Aber im Endeffekt verlangen wir so viele Informationen, die in unserem Kopf bleiben sollten. Und glauben, dass durch mehr Informationen über die EU mehr Liebe entsteht. Und ich habe damals schon gesagt, ich glaube, daran liegt es nicht. Ich glaube tatsächlich, dass der European oder der Eurovision Song Contest oder Olympiaden, wo man einen EU-Medaillenspiegel zeigen könnte, viel mehr wirken täte für die europäische Integration als die 27. Tour durch Österreich zur Information über die Funktionsweise der Europäischen Union. Und damals wusste ich noch, war ich eher dann belächelt und das hat man gar nicht gern gehört, weil man eben sich gerade in diesen Podiumsdiskussionen gern immer gegenseitig bestätigt, statt miteinander wirklich zu diskutieren, hat man mich da ein bisschen belächelt dafür. Aber 10 Jahre später kam ein wissenschaftlicher Beitrag darüber hinaus, über die einigende Wirkung des Eurovision Song Contests für die Europäische Union und für die Bürgerinnen und Bürger, quasi als eine der wenigen Veranstaltungen, wo wirklich zwischen den Ländern auch auf einem guten Niveau auch diskutiert wird, mehr als über das Gesang hinaus. Das war für mich so eine schöne Geschichte, dass sie später erst bestätigt hat, dass Geschichten und emotionale Dinge wichtiger sind möglicherweise als Daten und Fakten.
Das stimmt, vor allem Geschichten, die man gemeinsam erlebt hat und die eine größere Gruppe gemeinsam durchgestanden hat, wie zum Beispiel der Eurovision Song Contest, das glaube ich. Ich habe jetzt vor kurzem ein Buch gelesen von Thomas Pütschak, das heißt Tell Me, wie Sie mit Storytelling überzeugen. Das würde ich gerne abschließend noch als Tipp geben für alle, die sich für Storytelling interessieren. Tell Me, wie Sie mit Storytelling überzeugen. Haben Sie vielleicht auch noch einen Buchtipp für unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen?
Ja, also als Praktikerbuch oder ein Praktikerinnenbuch eigentlich von Petra Sammer, Storytelling, eine deutsche Kollegin von mir, mit der ich auch in einem guten Austausch bin, die hat aus meiner Sicht das beste Praktikerinnenbuch geschrieben zum Thema Storytelling, auch sehr gut anwendbar, auch aus dem deutschsprachigen Raum kommend.
Und natürlich das Buch, das Sie herausgegeben haben, Storytelling in der Organisationskommunikation, ja. Dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank. Danke, dass Sie da waren und für das interessante Gespräch.
Gerne.
Und ich verabschiede mich auch jetzt bei allen, die bis hierher durchgehalten haben bei unserem Storytelling-Podcast des Sofa-Magazins. Danke und ich hoffe, Sie hören uns wieder.